Morgen. Zuerst war der heutige Termin besprochen worden mit mir. Und dann kam eine Anfrage, ob wir das verknüpfen könnten mit Open Doors, weil das im letzten Jahr nicht so gepasst hatte in euren Terminen. Ich bedanke mich dafür, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir in einem Land, in dem wir uns jeden Sonntag und wenn wir denn wollen, auch häufig in der Woche treffen können, um als Christen zusammen zu sein, unseren Glauben zu durchdenken und darüber zu reden, dass in solch einem Land es gut ist zu wissen, das ist nicht überall so. Es ist ein Grund, Gott dankbar zu sein, dass wir in einem Land leben, in dem, gut, es gibt immer manche, die sehen schon, wenn einer einen Christen schief anguckt, Christenverfolgung, die lassen wir jetzt mal aus, aber dass wir in einem Land leben, in dem wir eigentlich in großer Freiheit leben dürfen. Und das ist eigentlich etwas, was die Geschichte des Christentums von Anfang an geprägt hat. Wir haben eben schon in dem letzten Video etwas gehört von dem, was Petrus erlebt hatte. Wer nicht so genau weiß, worum es geht, einfach mal die Apostelgeschichte lesen. Folgt auf die vier Evangelien. Im Neuen Testament steht eine Menge guter Dinge drin. Da lesen wir aber auch noch mehr. Da lesen wir auch von Paulus, der da so einiges erlebte. Komme ich gleich zu. In meinem Bücherregal, das ich im Moment aufräume, da ich ja Rentner bin und da räumt man weg, da räumt man aus, da liegt alles rum und so weiter. In meinem Bücherregal steht noch ein Buch, das ungefähr im Jahre 2013 erschienen sein dürfte. Und es hat den Titel Too Many to Jail. Zu viele, um sie in den Knast zu werfen. Es ist ein gut recherchiertes Buch, das von den Christen im Iran spricht. Too many to jail. Das sind inzwischen zu viele, um sie alle einzusperren. Wir haben gehört von der Erweckung in Indien. Ich meine, dieses Wort wäre da gebraucht worden. Interessant, dass gerade da, wo Christen verfolgt werden, Dinge geschehen, von denen wir in Deutschland vielleicht manchmal nur träumen. Erweckung? Erstmals hatte der Apostel Paulus mit seinem Team den Kontinent Asien verlassen. Der erste Ort, an dem sie in Europa wirkten, war die Großstadt Philippi, heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Zuerst gingen sie in die am Fluss erbaute jüdische Gebetsstätte. Einige der dort versammelten Frauen, namentlich eine aus Kleinasien stammende Lydia, wurden Christinnen. Zu diesem Ort gingen sie nun häufig. Lukas berichtet, dass eine Sklavin, die von ihren Besitzern als Wahrsagerin eingesetzt wurde, dabei hinter ihnen herlief und schrie: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. War ja gar nicht mal so verkehrt, aber die ganze Geschichte war irgendwie merkwürdig. Nachdem sie einige Tage das gemacht hatte, so erzählt Lukas, befahl Paulus dem Wahrsagegeist, die Frau zu verlassen. Das gab Ärger. Denn andere verdienten mit ihr Geld, viel Geld. Um es kurz zu machen, diese Leute schwärzten das Paulus-Team an. Die ganze Stadt sei durch sie in Aufruhr, sie würden Sitten verbreiten, die römische Bürger nicht gut heißen könnten. Klingt so ein bisschen wie etwas, was wir in Deutschland auch schon anderen gläubigen anderen Religionen gegenüber erleben. Die sind nicht so wie wir, die müssen raus. Ein bisschen wie Pegida, patriotische Europäer gegen die Judaisierung des Abendlandes, so hätte man es vielleicht vor 2000 Jahren dort nennen können. Aber Paulus war sogar römischer Bürger. Er kam jedoch gar nicht dazu, das zu sagen, denn er und sein Mitarbeiter Silas wurden gefoltert und in den Knast geworfen. Der Wärter sollte sich scharf bewachen. Das tat er nur indirekt. Er sperrt sie in die allerletzte Zelle und die Füße werden in einen Block gesteckt, sodass sie vollkommen bewegungsunfähig sind. Nachzulesen im 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Sehr qualvoll für Paulus und Silas. Sehr bequem für den Wärter. Er kann sich hinlegen und schlafen. Und Lukas erzählt dann, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Gefoltert, Füße im Block, scharf bewacht und beobachtet. Zeit zum Weinen, Zeit zum Fluchen. Vielleicht hatten sie das schon alles hinter sich. Lukas erzählt uns ja nicht alles. Lukas schweigt darüber, was in den Stunden bis Mitternacht geschah. Und dann beten sie. Sie erleben Gott zuerst nicht in einer Veränderung ihrer Situation, sondern im Hier und Jetzt, im Knast, in dem sie saßen. Gott ist nicht nur da, wenn alles schön ist. Er ist auch da, wenn es dir schlecht geht. Das haben die beiden wohl um Mitternacht dann verstanden. Da fangen sie auf einmal an, Gott zu loben. Nicht sich, ihre Not, ihre Qual, ihre verlorene Freiheit haben sie im Blick, sondern Gott. Sie loben Gott und die Mitgefangenen hören ihnen zu. In dieser Umgebung würde man vielleicht eher damit rechnen, dass sie niedergebrüllt werden, dass gehässiges Lachen einsetzt, gelästert wird, aber sie hören zu. Vielleicht spüren sie die Kraft, die im Glauben dieser beiden Männer steckt. Und dann, so erzählt Lukas, passiert es. Die Erde bebt, das Gebäude wackelt, die Türen der Zellen springen auf, alle Ketten, auch die der anderen Gefangenen, fallen zu Boden. Und die, die er brutal bewegungslos gemacht hat, in die hinterste Zelle gesperrt hat, die, die ihm nun wirklich gar nichts verdanken, diejenigen, die er, der Wärter, wie Dreck behandelt hat, den er nur Verachtung entgegenbrachte, vielleicht weil sie seiner Sichtweise nach ja nur aus irgend so einem asiatischen Dreckloch stammten, die bleiben einfach da und retten sein Leben. Sie verzichten auf Freiheit, damit er leben kann. Das kennt er in seiner Welt gar nicht. Denn er will sich umbringen, weil er meint, wenn meine Gefangenen abgehauen sind, dann kostet mich das buchstäblich Kopf und Kragen. Aber sie rufen, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und da hat er dann nur noch eine Frage, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ihre Antwort lautet, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Jesus. Und der Mann, der noch Stunden vorher die bereits Gefolterten durch den Block, in den er ihre Füße sperrte, weiter folterte, nimmt sie nun zur Seite, wäscht ihnen das Blut vor den durch die Folter entstandenen Striemen ab. Und er lässt sich taufen. Wie die anderen, die durch Paulus und Silas den christlichen Glauben kennenlernten. Die Wende scheint da zu geschehen, als er entdeckt, dass die Gefangenen gar nicht weggelaufen sind. Da, wo er Menschen verachtete und sogar quälte, beachten und achten sie ihn. Im Vordergrund steht für sie trotz allem nicht ihr persönliches Wohlergehen, ihre persönliche Sicherheit, sondern er. Er merkt, hier begegnet mir etwas, das ich nicht kenne. Und wenn wir jetzt zig Stunden Zeit hätten und ich mich so vorbereitet hätte, könnten wir wahrscheinlich die gesamte Kirchengeschichte durchlaufen und merken, dieses Verhalten von Christen hat viele Menschen dazu bewegt, sich mit dem, was diese Menschen glauben, auseinanderzusetzen. Sicherlich war diese Haltung auch der Hintergrund, warum die ersten Baptisten in England und auch die ersten Baptisten in Deutschland Religionsfreiheit für alle, auch Muslime und so weiter, gefordert haben. Weil sie sagten, es nützt nichts, Menschen etwas zu verbieten, auch wenn es falsch ist, sondern es geht darum, Menschen zu lieben und ihnen von Jesus weiterzusagen. Die Entscheidung müssen sie selbst treffen. Natürlich haben wir auch bei uns in unserem Land Zeiten erlebt, in denen nicht alles so frei war. Und es war zwei Jahrtausende lang unter unterschiedlichsten Umständen, den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt so, dass Christsein gar nicht so ungefährlich war. Viele von uns kennen das gar nicht, weil es für uns immer ungefährlich war. Aber nicht überall in unserem Land. Fast 2000 Jahre später, nach diesem Konzert im Knast, 1986, ich sitze mit acht Menschen in einem kleinen Zimmer in Mittweida bei Karl-Marx-Stadt. Heute heißt diese Stadt wieder Chemnitz. Der Mann, der dieses Team zusammengerufen hat und mir erlaubte, dabei zu sein, ist Dr. Theo Lehmann, Pfarrer und Evangelist der Evangelischen Kirche in Sachsen. Er hat gerade eine Reihe Abendveranstaltungen in der Evangelischen Kirche in Mittweida. Im Team bespricht er jeden Morgen, was heute Abend kommt. Seine Predigten zeigen seinen Humor, seine Witze werden nun für den Abend durchgesprochen. Geht das noch? Darf ich das so erzählen oder geht das eher nicht? An einem Abend spricht er über Noah und die Sintflut. In Matthäus 24 erzählt Jesus ja davon, wie dieser Mann entgegen dem, was alle ablehnten, die Arche betrat. Was könnten die Menschen diesem Spinner gesagt haben? Zum Beispiel, so meint Theo Lehmann, unser Institut für meteorologische Lagebesprechung, abgekürzt M&L, ist ja auch dagegen, dass eine Flut kommt. Die Menschen in der Kirche lachen laut auf. Nur ich nicht. Ich sitze da wie klein Dovi, bis mein Freund mir zuflüstert, M&L, das ist die Abkürzung für Marxismus-Leninismus. Das bewegte sich am Rande des höchst Gefährlichen. Lehmann war mehrfach mitgeteilt worden, dass sein Antrag auf Ausreise aus der DDR genehmigt sei. Er sagte mir, den habe ich noch nie im Leben gestellt. Man wollte ihn loswerden. Bei einem späteren Besuch gab er uns Kassetten mit Predigten, die einem westdeutschen Evangelisten Wolfgang Heiner gegeben werden sollten. Der wollte damit was machen. Bei der Ausreise wurde alles durchsucht. Leider auch mein Zettel mit Notizen für den nächsten Besuch in der DDR. Konnte man dann als Westbürger Grußworte sagen. Die waren erlaubt, aber manchmal konnten sie auch sehr lang sein. Jedenfalls stand da so einiges dazu drauf. Alles wurde durchsucht, auch Heikes Tasche. Bis ungefähr 1 Millimeter vor den Kassetten. Das hatte den Beobachtern gereicht. Die Kassetten konnten wir mitnehmen und abschicken an Wolfgang Heiner. Ein Blick eines Wessis in eine ganz andere Welt. In seinen Gottesdiensten rief Theo Lehmann, wie das auch im Westen üblich war, Menschen, die mit Jesus leben wollten, nach vorne zu kommen. Das kennen wir aus großen Evangelisationen und so weiter. Und dann sollten sie vorne stehen und sich zu den anderen Besuchern drehen. Und jeder, der da saß, bekam mit, diese Person hat beschlossen, seit heute Christin, Christ zu sein. Diese Situation gab es auch in Deutschland. Nicht nur davon zu reden, auch natürlich während des Dritten Reiches, Dietrich Bonhoeffer als christlicher Märtyrer ist bekannt, ein Lied von ihm werden wir nachher noch singen. Das alles ist vielleicht gegenüber dem, was Christen zurzeit in Indien, in Eritrea, in Nordkorea, im Iran und vielen anderen erleben vielleicht noch etwas, wo man sagt, da ist das ja noch harmlos gegen. Ich freute mich damals, dass wir Theos Kassetten in den Westen schmuggeln konnten. Unsere nächste Einreise in die DDR brachte anderes mit sich. Der Zettel mit den Notizen. Einreise ging noch, denn die war schon genehmigt, zwar nicht lange danach. Es wurde auch alles in den Veranstaltungen dann anschließend schriftlich festgehalten. Durch die Papiere, die meine Freunde erhielten, mir das dann in die Hand drückten, konnte ich nachlesen, was ich da so genau bei diesen Grußworten gesagt hatte. Aber danach nicht mehr. Treffen evangelistisch arbeitender Menschen in Berlin-Weißensee. Ich war jedes Jahr da gewesen. Da trafen sich Evangelisten aus dem Westen und dem Osten kurz vor Weihnachten in Räumen, in denen sie gut miteinander sprechen konnten. Und manchmal dann auch anschließend in einem abgeschlossenen Zimmer irgendwo, in einem Lokal oder so. Aber mir wurde dann gesagt, ihre Einreise ist nicht erwünscht. Ich habe dann rumkrakeelt, ich wäre von einer großen christlichen Organisation beauftragt, da ein Grußwort zu sagen und so weiter, so war es auch. Aber nein, ich durfte nicht mehr rein. Ich habe mir dann einen schönen Tag auf dem Kudamm gegönnt. Und diese Einreiseverbote blieben dann bis November 1989. Ich habe nicht so ganz vergessen, wie das auch einmal in unserem Land ausgesehen hat. Diese Erinnerungen, die fordern mich bis heute heraus. Wie verhalte ich mich in schwierigen Situationen? Wie würde ich mich verhalten, wenn ich wirklich wegen meines Glaubens verfolgt würde? Auch Paulus und Silas hatten sicherlich an ihrer Lage zu knacken. Sie haben Gott nicht bei der Ankunft im Gefängnis gelobt. Sie brauchten Zeit. Aber dann haben sie sich entschlossen zu beten, alles, was in ihnen vorging, Gott zu bringen. Und das ist das Beste, was ich tun kann. Ich brauche bei Gott nicht mit meinen Gedanken und Gefühlen hinter dem Berg zu halten. Ich darf ihm gegenüber alles aussprechen. Und ich muss mir auch nichts vormachen. Ich nehme auch wahr, dass Lob Gottes nicht etwas ist, das dann dran ist, wenn alles gut ist. Lob Gottes ist nicht nur, dass ich sage, hast du gut gemacht, Herr, mir geht's so gut. So wie im Psalm 23 der Psalmist erfährt, dass Gott auch im finsteren Tal bei ihm ist, dürfen wir auch wissen, dass wir dann, wenn alles dunkel erscheint, nicht gottlos sind. Er ist da und will für dich und für mich sorgen. Echtes Lob Gottes ist nichts Erzwungenes. Gott lässt uns Zeit, bis unser Herz ihn loben kann. Und noch einmal, er ist auch dir genauso nah, wenn das gerade nicht der Fall ist. Er ist dir gnädig. Er erwartet von dir nichts, was du nicht kannst. Und er erwartet von dir erst recht nicht, dass du fröhlich tust, wenn du es nicht bist. Gott erwartet von uns, dass wir ehrlich, authentisch uns selber und Gott gegenüber sind. Dass wir auch unsere Klagen vor ihn bringen, unseren Schmerz, unsere Verzweiflung. In den meisten Psalmen, in denen geklagt wird, begreift der Beter irgendwann, dass Gott ihn auch darin nicht allein lässt, zuhört und neue Hoffnung schenkt. Und ich ahne, dass Paulus und Silas genau das erlebt haben. Es geht nicht darum, alle Not, alles Leid dieser Welt auf uns zu nehmen. Aber es ist gut wahrzunehmen, dass der, der diese Welt geschaffen hat und zusammenhält, mit dir und mir etwas anfangen kann. Gott kann dich gebrauchen, um ein bisschen von seiner Liebe in diese Welt hineinzutragen, füreinander einzustehen. Und so war das ja auch bei den frühen Christen. Wenn man mal so aufmerksam die Briefe des Neuen Testamentes liest, stellt man fest, dass da auch immer wieder mal gesammelt wurde. Für eine andere Gemeinde ganz weit weg. Da kannte man sich eigentlich noch gar nicht. Da gab es weder Zoom-Treffen, die möglich waren, noch wussten die einen in Europa von den anderen in Asien, wie es ihnen ging und was los war. Es gab nur einige Leute wie Paulus, die das weitergaben und sagten, lasst uns sammeln für die Gemeinde in Jerusalem oder ähnliches, was dann kam. Die traten füreinander ein. Auch das gehörte zu dem Beginn des Christentums genauso wie die Verfolgung. Und ich glaube, dass Open Doors uns auch hilft, auch das wahrzunehmen. Ich weiß das, das steht im Programm, dass da auch noch eine Kollekte kommt. Da darf man dann was reintun für die Menschen in Ländern, in denen sie als Christen verfolgt werden. Aber auch wir können hier Gottes Liebe in unser Land, in diese Welt hineintragen. Vielleicht zu deiner kranken Nachbarin, zu dem Arbeitskollegen mit dem Alkoholproblem, zu der Familie, die vor dem Krieg in die Heimat geflohen ist und hier in der Heimat geflohen ist und hier Hilfe braucht, zu der Schwester in der Gemeinde, die alles nur noch negativ sieht, oder dem Bruder in der Gemeinde, der nicht versteht, dass Gott ihn auch dann noch liebt, wenn er versagt hat. Zu dem Menschen, der aller Welt zeigen muss, wie toll er ist, aber eigentlich nur geliebt und wertgeschätzt sein will. Heute können wir das in der Tat in aller Freiheit tun. Seit Jahrzehnten, wir im Westen und etwas kürzer die Geschwister im Osten, die auch schon seit Jahrzehnten inzwischen Freiheit erleben dürfen. Keine Ahnung, was in 10, in 50, in 100 Jahren ist. Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, es wird alles ganz, ganz böse. aber die Ahnung, dass es gut ist, sich Zeit zu nehmen, von Gott zu erzählen, die sollten wir haben. Nicht Angst vor einer schlimmen Zukunft, die sicherlich kommen kann und irgendwann wird, wie das immer so ist in dem Wandel dieser Welt. Nicht Angst vor einer schlimmen Zukunft, von der wir nicht wissen, was kommt, sondern Freude über eine gute Gegenwart, in der wir im Moment mittendrin leben, die uns herausfordert, sich darüber zu freuen, dass wir Freiheit haben. Und dann sollten wir doch bitte auch hingehen und diese Freiheit leben und das, was wir glauben, weitergeben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass wir in Freiheit leben dürfen. Hilf uns aber, das auch als einen Auftrag zu sehen, zu Menschen hinzugehen und von dir weiterzusagen, aber auch als einen Auftrag, denen zu helfen, die zu unterstützen, die dir vertrauen und nachfolgen, aber diese Freiheit nicht haben. Hilf uns, an sie zu denken und sie mit einzuschließen in unsere Gedanken und Gebete. Segne die Geschwister in Indien, in Eritrea und in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt, die deswegen, weil sie dich glauben, Folter und Mord erleben müssen. Herr, du bist auch da bei ihnen und gehst mit ihnen durchs finstere Tal. Danke, dass wir darum wissen dürfen, auch für uns bist du da, egal was kommt. Amen.